Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Rom haben die Staats- und Regierungschefs der EU mit einem Sondergipfel an die Unterzeichnung der römischen Verträge erinnert. Heute vor 60 Jahren hatten Italien, Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten eine Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, aus der später die EU hervorging. Angesichts von Problemen wie Eurokrise und Brexit verabschiedete der Gipfel eine Erklärung. Europa wolle sich weiter in die gleiche Richtung bewegen, wenn nötig, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Ein letzter Blick, ein bisschen Spannung und dann unterschreibt sie doch. Polens Ministerpräsidentin Szydło hatte sich lange gegen ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten gewehrt. Doch als die EU heute eine gemeinsame Zukunft beschwört, ist auch sie dabei. Die Erklärung von Rom setzt die Prioritäten für die nächsten Jahre und sie erlaubt nun quasi Gruppenbildung für politische Projekte, weil nicht alle Länder mehr Europa wollen.
Die EU muss deutlich machen, dass sie sich auf die großen Dinge konzentriert und nicht auf das Klein-Klein.
Die großen Dinge, die Kanzlerin Merkel und ihre Kollegen heute in Rom aufgeschrieben haben, sind etwa für Wohlstand und Jobs sorgen, die Außengrenzen Europas besser zu sichern oder eine stärkere Kooperation der Armeen. Mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen führten sich die Regierungschefs vor Augen, dass Europa ein historisches Projekt ist, das genau vor 60 Jahren in diesem Saal begann. Das Erreichte zu bewahren, ist auch der Kanzlerin ein Anliegen. Im Interview mit dem ARD-Europa-Magazin erklärt sie, für sie habe ein Europa ohne Grenzen höchste Priorität.
Wir sehen angesichts der Herausforderung der Flüchtlingskrise, wie schnell auch mal wieder Grenzkontrollen eingeführt sind und wie schnell Menschen darüber nachdenken, ob man vielleicht noch mehr Schutzwälle bauen sollte. Das heißt, für mich ist die Erhaltung der Freizügigkeit schon ein großer Wert.
Genau das ist auch Ihnen wichtig. Am Rande des Gipfels demonstrierten heute tausende Europa-Befürworter. Ähnliche Demonstrationen gab es in vielen anderen europäischen Städten. In Rom gingen aber auch EU-Gegner auf die Straße. Sie halten die EU für undemokratisch und viel zu wirtschaftsfreundlich. Die EU versucht sich Mut zu machen und die Erklärung von Rom soll ein Neustart sein. Doch die großen Probleme bleiben. Bei der Verteilung von Flüchtlingen ist weiter kein Kompromiss in Sicht. Gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa fehlen zündende Ideen. Und nächste Woche reicht Großbritannien die Scheidung ein.
Die Feiern in Rom und die Geschichte bis hin zur Europäischen Union haben wir auch in Bildern in unserer Tagesschau-App zusammengefasst.
Eine Demonstration für die Europäische Union gab es auch in dem Land, das schon jetzt in Rom nicht mehr vertreten war, Großbritannien. In London protestierten zehntausende Menschen gegen den EU-Austritt des Landes. In einem Referendum hatte eine Mehrheit für den Brexit gestimmt. Am Mittwoch will die Premierministerin May die Austrittsverhandlungen offiziell einläuten.
US-Präsident Trump muss mit seinem ersten großen Gesetzesvorhaben eine schwere politische Niederlage hinnehmen. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein neues Gesundheitssystem wurde abgesagt, weil sich auch Abgeordnete der republikanischen Mehrheitsfraktion weigerten, der Vorlage des Weißen Hauses zuzustimmen. Trump wollte die von Vorgänger Obama eingeführte allgemeine Krankenversicherungspflicht abschaffen und staatliche Gesundheitsprogramme kürzen. Er reagierte enttäuscht.
Die Touristen im altehrwürdigen Kapitol mögen sich gefragt haben, warum so eine Hektik herrscht. Überall Reporter, eilige Abgeordnete, Überredungsversuche in letzter Minute. Doch dann stand fest, es würde keine Mehrheit für eine Gesundheitsreform geben. Überraschend zogen die Republikaner ihren wichtigsten Gesetzesentwurf zurück. Ich will nichts schönreden. Dies ist ein sehr enttäuschender Tag. Es ist nicht leicht, große Dinge zu vollbringen. Wir alle werden in uns gehen müssen und herausfinden, was wir hätten besser machen können. Im Wahlkampf hatten Trump und die Republikaner versprochen, Obamacare, das Pflichtversicherungssystem, das seit 7 Jahren in Kraft ist, zu kippen. Doch der hastig geschriebene Entwurf für eine Neuregelung bekam nicht mal in der eigenen Fraktion eine Mehrheit. Den Rechten gingen die Kürzungen nicht weit genug. Die Moderatorin warnten vor zu vielen Einschnitten. Dutzende Republikaner seien nicht zur Zustimmung bereit gewesen. Präsident Trump zog die Notbremse und gab sich als schlechter Verlierer. Lasst Obamacare doch explodieren. Es explodiert ja jetzt schon. So viele Bundesstaaten haben Probleme. Er habe viel über Loyalität gelernt, sagte Trump, eine deutliche Kritik an den Abweichlern unter den Republikanern. Die groß angekündigte Gesundheitsreform ist vorerst auf Eis gelegt, Obamacare bleibt in Kraft. Eigentlich hat der Präsident alle Voraussetzungen fürs Durchregieren. Seine Partei stellt die Mehrheit im Parlament. Und dennoch scheitert gleich das erste wichtige Reformvorhaben. Eine schwere Niederlage. Als nächstes will man hier eine Steuerreform angehen. Doch auch da ist die Partei von einer Einigkeit noch weit entfernt.
Bei Luftangriffen der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten auf den Westen von Mossul sollen zahlreiche Zivilisten getötet worden sein. Behördenvertreter sprachen von mehr als 130 Toten in den vergangenen Tagen. Mehr als 200.000 Menschen sind nach Regierungsangaben vor den Kämpfen geflohen. Die meisten würden in umliegenden Flüchtlingslagern versorgt. Mossul ist die zweitgrößte Stadt des Irak und seit 2014 unter Kontrolle der Terrormiliz IS. In Venezuela ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Es gibt Engpässe bei Medikamenten, die das sozialistisch regierte Land gegen Devisen importieren muss. Präsident Maduro bat die Vereinten Nationen um Hilfe. Er führt den Versorgungsengpass auf den gefallenen Ölpreis zurück. Die Opposition wirft ihm dagegen Misswirtschaft vor.
Ein Händedruck, ein Hilferuf. Venezuelas Präsident Maduro im Regionalbüro des UN-Entwicklungsprogramms. Im Staatsfernsehen sagt der Präsident, er habe die Vereinten Nationen um Unterstützung gebeten. Die Medikamente müssen reguliert werden. Die Vereinten Nationen haben den fortschrittlichsten und vollständigsten Plan weltweit, um die Produktion der Pharmaindustrie wiederherzustellen. Die Lage in den Krankenhäusern ist seit Monaten alarmierend. Venezuelas Pharmaverband schätzt, dass nur noch 15% der Arzneimittel im Land verfügbar sind. Es fehlen einfache, etwa entzündungshemmende Medikamente, ebenso wie Präparate für Chemotherapien. Präsident Maduro sucht die Gründe für diese Misere außerhalb seiner eigenen Politik. Es müssen gesellschaftliche und ökonomische Wunden geheilt werden, die unserem Volk im Wirtschaftskrieg und durch den Verfall des Ölpreises zugefügt wurden. Lebensmittel in dem eigentlich ölreichen Land sind knapp und teuer geworden. Nach Daten der Zentralbank sind die Preise allein im vergangenen Jahr um 800% gestiegen.
Die Europäische Union hat nach dem Gammelfleischskandal in Brasilien einen Importstopp für Ware aus den betroffenen Unternehmen verhängt. Die Produkte würden zurückgeschickt, teilte die EU-Kommission mit. Kürzlich war bekannt geworden, dass 21 Firmen verdorbenes Fleisch umetikettiert, gestreckt und mit Chemikalien bearbeitet haben sollen. Brasilien ist der weltgrößte Exporteur von Rindfleisch. In Deutschland ist das Gammelfleisch laut Bundesagrarministerium nicht verkauft worden. In der Union formiert sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl Widerstand gegen Kanzlerin Merkel. Parteiinterne Kritiker haben in Schwetzingen einen bundesweiten Dachverband gegründet mit dem Namen Freiheitlich-Konservativer Aufbruch. Als Vorsitzender wurde Alexander Mitsch gewählt, einer der Mitinitiatoren. Zu den Kernforderungen des Verbandes gehört eine Wende in der Flüchtlingspolitik.
Die Kulisse idyllisch, der Anlass Unzufriedenheit, denn diese Herren, allesamt CDU-Mitglieder, sind enttäuscht von der Politik ihrer Partei.
Wir möchten gerne, dass die konservativen Werte für die CDU ja auch mal Einstand wieder stärker in den Fokus gerichtet werden.
Mehr Patriotismus fordern sie deshalb, vor allem aber eine schärfere Flüchtlingspolitik mit klaren Obergrenzen. 30 Punkte umfasst das Positionspapier, das sie heute in Schwetzingen verabschiedeten. Mehr als 50 CDU- und CSU-Mitglieder, eher Parteibasis, keine Prominenz. Sie tagten hinter verschlossenen Türen und nicht unbedingt zur Freude der Parteikollegen. Die nämlich saßen zur gleichen Zeit nicht weit entfernt, ebenfalls in Baden-Württemberg beim Landesparteitag der CDU, um sich einzustimmen auf die bevorstehende Bundestagswahl, denn die sei längst noch nicht gewonnen.
Und deswegen müssen wir zusammenstehen, deswegen müssen wir das Nörgeln aufgeben, deswegen brauchen wir nicht irgendwelche Gesprächskreise, die jetzt meinen, sie müssen irgendwas da noch einmal zum Ausdruck bringen. Eine große Volkspartei muss alle Strömungen und Gruppen integrieren.
Integrieren will man auch in Schwetzingen, vor allem diejenigen CDU-Wähler, die drohen abzuwandern, etwa zur AfD.
Wir müssen Rot-Rot-Grün verhindern. Das werden wir nur dann, wenn wir konservativen Wählern auch wieder eine Heimat in der Union geben.
Mittelfristig sei es Ziel des freiheitlich-konservativen Aufbruchs, als eigenständige Vereinigung anerkannt zu werden, als eine Art wertkonservativer Flügel der Union.
Doping im Spitzensport war offenbar auch unter Leichtathleten der früheren Bundesrepublik weit verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Dissertation an der Universität Hamburg, über die die ARD Sportschau berichtet. Demnach gab mehr als die Hälfte der befragten männlichen Topathleten aus den 1960er bis 80er Jahren an, über einen längeren Zeitraum Anabolika genommen zu haben.
Stromba in den 1980er Jahren, Dianabol in den 70er und 60er Jahren. Mit diesen Steroiden waren 31 westdeutsche Top-Leichtathleten unterwegs. Klaus-Peter Hennig, mehrfacher deutscher Meister im Diskuswerfen. Er ist einer von wenigen Befragten, der sich öffentlich äußert. Über 7 Jahre lang nahm Hennig Dianabol.
Ich bin in einer Zwickmühle als Athlet. Ich auf der einen Seite will ich Leistung, selber Leistung verbessern und hohe Leistung schaffen, die Olympiateilnahme schaffen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das ohne unterstützende Mittel eigentlich nicht geht.
Insgesamt 121 Top-Sportler des Deutschen Leichtathletikverbandes wurden für die noch unveröffentlichte Dissertation angeschrieben. Nach der Einnahme von anabolen Steroiden zur Leistungssteigerung befragt. Deutsche Meister, WM- und Olympiateilnehmer gaben an, Anabolika genommen zu haben. In Mengen und Zeiträumen, die dem DDR-Staatsdoping ähneln.
Die Trainer waren zumindest belegen, dass einzelne Aussagen schon wussten die um das Anabolika-Problem. Der Verband wusste es meiner Meinung nach auch. Das haben auch einzelne Athleten sehr differenziert zum Ausdruck gebracht.
Eine Dissertation, die ins Herz westdeutscher Leichtathletik trifft und in der die Athleten selbst mit dem Mythos vom dopingfreien Sport im Westen aufräumen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft will auf dem Weg zur WM 2018 die nächsten 3 Punkte einfahren. Vor dem morgigen Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan stand heute in Baku das Abschlusstraining an.
Fast alle Mann an Bord, das ist das Motto von Joachim Löw vor dem 5. WM-Qualifikationsspiel. Einzig fraglich ist weiterhin Mesut Özil, der immer noch leichte Rückenprobleme hat. Der Weltmeister hat die 3 Punkte dennoch fest eingeplant.
Wir wollen jetzt zumindest bis Sommer mal diese Qualifikation ohne Punktverlust durchziehen, bis die Saison abgeschlossen ist, mit dem Spiel im Juni gegen San Marino.
Dass die DFB-Auswahl weiter ohne Gegentor bleibt, dafür sollen Mats Hummels und Benedikt Höwedes sorgen. Mario Gomez wird von Anfang an stürmen und als Kapitän läuft in Abwesenheit von Manuel Neuer Sami Khedira auf.
Wir stellen uns auf ein kompliziertes Spiel ein und auf ein Spiel, von dem wir von Anfang an 100% da sein müssen.
Gespielt wird morgen im gut 30.000 Zuschauer fassenden Tofik Bachramov Stadion. Es ist das insgesamt 5. Aufeinandertreffen mit Aserbaidschan. Die bisherigen 4 Duelle hat Deutschland gewonnen.
Die Lottozahlen: 1, 9, 11, 25, 26, 49, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Textabtafel 580. Wenn heute Nacht die Umstellung von Winter auf Sommerzeit erfolgt, geschieht das vielfach automatisch, etwa bei den Energieversorgern, auf Flughäfen und bei der Bahn. Wie in jedem Frühjahr seit nunmehr 37 Jahren rückt in Deutschland der Zeiger Punkt 2 Uhr morgens auf 1 Stunde vor auf 3 Uhr. Dem Sonntag geht also 1 Stunde verloren. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. März.
Morgen scheint unter Hochdruckeinfluss, verbreitet die Sonne. Der Norden Deutschlands bekommt allerdings einige Wolken ab und die breiten sich heute Nacht vorübergehend über die Nordhälfte aus. Auch im äußersten Süden tauchen Wolken auf, es bleibt aber weitgehend trocken, sonst meist klar. Die Wolken lösen sich morgen mehr und mehr auf. Am längsten halten sie sich Richtung Nordsee sowie im südlichen Baden-Württemberg, im übrigen Land überwiegend sonnig. Heute Nacht 6 Grad im Emsland bis minus 2 Grad an der Oder. Morgen Werte von 8 Grad im Erzgebirge bis 17 Grad am Oberrhein. Am Montag vielerorts sonniges Frühlingswetter. Ein paar Wolken gibt's am ehesten in Küstennähe. In den folgenden Tagen stellenweise Wolken, örtlich etwas Regen, aber verbreitet wird es sonnig und noch etwas wärmer.
Um 23.30 Uhr begrüßt sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. Pro Europa, Briten demonstrieren gegen den Brexit sowie vor der Wahl im Saarland, Rücken oder Gegenwind für Merkel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.